Herzlich willkommen zu einem Interview mit der Ökonomin und Saatgutrechtsexpertin Magdalena Prieler, die seit einem Jahr für Achenor in Brüssel tätig ist. Mein Name ist Volker Plass, ich bin Geschäftsführer des Vereins Achenor und ich freue mich, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren. Bevor wir mit dem Interview starten, noch eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Achenor, die Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt, kann diese wertvolle Arbeit nur deshalb leisten, weil insgesamt 17.000 Mitglieder und Spenderinnen unsere Arbeit unterstützen und tausende Menschen jährlich Saatgut, Jungpflanzen und Fachliteratur bei uns einkaufen oder unser reichhaltiges Bildungsangebot nutzen. Wenn Sie das auch tun möchten, beziehungsweise wenn Sie Achenor auch unterstützen wollen, finden Sie alle Informationen auf unserer Website www.arche-noah.at. Derzeit läuft auf europäischer Ebene ein umfangreicher Prozess zur Schaffung eines neuen EU-Saatgutrechts. Ein nach Meinung von Achenor und vielen anderen europäischen Saatgutinitiativen sehr schlechter Vorschlag der EU-Kommission liegt vor. Jetzt gerade finden die Beratungen auf der Ebene des EU-Parlaments statt, das noch vor der kommenden Europawahl im heurigen Juni über das Gesetz abstimmen soll. Achenor war seit Beginn dieses Prozesses intensiv auf europäischer Ebene tätig, um in Brüssel eine starke und unüberhörbare Stimme für ein vielfaltsfreundliches EU-Saatgutrecht zu sein. Eine äußerst schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, wie groß die wirtschaftlichen Machtinteressen der internationalen Saatgutkonzerne bei diesem Thema sind. Ende Jänner war Magdalena Prieler für einige Tage in Wien und wir dachten uns, dass das eine gute Gelegenheit ist, sie einmal ausführlicher zu ihrer Arbeit in Brüssel zu befragen. So, du kommst gerade aus Brüssel nach Wien. Es sind ja extrem spannende Tage und Wochen in Brüssel. Es geht sehr intensiv zu hinter den dick gepolsterten Türen. Was spielt sich denn in Brüssel gerade ab?
Ja, ganz genau so ist es, weil in Brüssel wird gerade um die Zukunft unserer Ernährung verhandelt. Derzeit entsteht nämlich ein neues europäisches Saatgutrecht. Und das bisherige Saatgutrecht, das fördert Saatgut, das für die industrielle Landwirtschaft geschaffen wurde, für den hohen Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, für den Einsatz in Monokulturen. Und jetzt drängt die Agrarindustrie darauf, diese Regeln nochmal zu verschärfen und die Vielfalt zu verbieten. Und da geht es einfach um die Zukunft unseres Essens und dafür, dass wir da auch in Zukunft Vielfalt haben und nicht nur Einfalt.
Du bist von deiner Ausbildung her Ökonomin, arbeitest seit einigen Jahren bei Achenor in unserem Politikteam, bist in Brüssel stationiert seit einem Jahr. Was ist denn Saatgut für dich? Ich stelle mir das in Brüssel so vor, dass man da hauptsächlich in Verhandlungen sitzt und dass das eine vollkommen trockene Arbeitsatmosphäre ist. Wenn du an Saatgut denkst, wie oft hältst du Saatgut in Händen und was bedeutet das für dich?
Ja, für mich ist das Saatgut Leben. Also im Saatgut steckt das ganze Leben. Das ruht zwar, aber das weiß alles, das kann alles. Das ist der Schlüssel für die Vielfalt, für den Geschmack. Und deswegen ist mir das auch wichtig, das immer wieder in den Händen zu halten und das gerade auch den Entscheidungsträgerinnen, die damit oft wenig zu tun haben, auch in die Hände zu drücken. Also so haben wir zum Beispiel auch vor kurzem wieder Saatgut übergeben an Parlamentarierinnen, verschiedenes Bohnensaatgut, weil wir dann auch einfach diesen Schlüssel für das Leben ein bisschen greifen, sehen und kennenlernen kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Verhandlungen, die auch manchmal technisch oder trocken sein können.
Das heißt, es geht dabei nicht nur um einen gärtnerischen, landwirtschaftlichen, ökologischen Kontext, sondern auch um einen wirtschaftlichen Kontext, der dich als Ökonomin interessiert?
Natürlich geht es auch ums Wirtschaftliche, also nicht umsonst drängt die Agrarindustrie darauf, die Regeln noch weiter in ihrem Sinne zu verschärfen. Also wenn wir den Saatgutmarkt sehen, dann sehen wir, das ist ein sehr konzentrierter Markt. Mittlerweile beherrschen nur 4 Konzerne mehr als die Hälfte des weltweiten Saatgutmarkts. Das heißt, da geht es um ganz große wirtschaftliche Interessen. Und da muss man einfach ganz gut aufpassen, dass da die Interessen der Allgemeinheit nicht unter die Räder kommen und nicht nachgeordnet werden diesen wirtschaftlichen Interessen von ein paar großen Konzernen.
Bevor wir auf die derzeitige Lage und auf die derzeit laufenden Verhandlungen eingehen,
Werfen wir vielleicht einmal einen Blick zurück in die Geschichte. Du hast jetzt von diesen vier großen Saatgutkonzernen gesprochen, die weltweit den Markt dominieren. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass wir eine derartige Marktkonzentration haben? Vielfalt ist ja in einem unbeschreiblichen Ausmaß verloren gegangen. Blicken wir ein bisschen zurück in die Geschichte. Und warum ist Saatgut so ein spezielles Produkt, dass es da eigene Gesetze braucht?
Im Grunde genommen wissen wir ja, dass das Saatgut eigentlich jahrtausendelang vorwiegend in der Hand der Bauern und Bäuerinnen war. Das heißt, das war sehr dezentral und da wurde wirklich an den bäuerlichen Höfen das Saatgut weiterentwickelt und gezüchtet. Und diese Vielfalt, die wir heute haben, ganz viel davon stammt auch aus bäuerlicher Hand. Dann hat man aber immer weitere Konzentrationstendenzen gesehen. Dazu hat auch das Saatgutrecht beigetragen. Dazu kann ich vielleicht gerade noch ein paar Wörter sagen. Und hat gesehen, dass insbesondere in den 1990er Jahren es dann auch als Ergebnis von Fusionen und Übernahmen zu immer mehr Konzentration gekommen ist. Und sogenannte Life Science Konglomerate dann wirklich entstanden sind. Und das Spannende ist da, dass die immer nicht nur Saatgut verkaufen, sondern dass diese Unternehmen eigentlich Chemieunternehmen sind. Die kommen teilweise aus dem Chemie, teilweise aus der Ölbranche. Das heißt eigentlich überhaupt nicht aus dem landwirtschaftlichen Ansicht und haben dann aber sehr große Konzentration am Markt hervorgerufen. Zuerst waren es die großen sechs, da hat man noch Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, Dow und DuPont. Und dann kam es zu weiteren Fusionen, zu den großen vier jetzt. Das heißt, es ist eine ganz große Konzentration. Und wichtig zu verstehen, warum das auch schwierig ist, da an unserer Landwirtschaft was zu verändern, wenn wir nicht unser Saatgut verändern, ist zu sehen, dass diese großen vier, die 50% des Saatgutmarkts haben, gleichzeitig auch bei nahe zwei Drittel des Pestizidmarkts in ihren Händen haben. Das heißt, die haben einfach da ein riesiges wirtschaftliches Interesse an Saatgut, das angewiesen ist auf chemisch-synthetische Pestizide. Das heißt, das ist der eine Teil dieser Erklärung dafür. Ein weiterer Teil sind geistige Eigentumsrechte. Ganz problematisch sind hierbei Patente, die auch zu weiterer Konzentration führen. Und dann natürlich das Saatgutrecht, das jetzt verhandelt wird wieder. Im Anfang dieses Saatgutrechts
bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei der Geschichte. Insgesamt ist ja die Geschichte unserer Landwirtschaft dahingehend eine Erfolgsgeschichte, als es wirklich gelungen ist, zumindest in Europa, ja, weltweit schaut es noch anders aus, aber auch weltweit hat sich einiges verbessert, durch die sogenannte Grüne Revolution den Hunger weitgehend zu besiegen. Also Hunger war ja bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts auch in Europa noch ein Thema. Ist das Setzen auf Hochleistungssorten und die entsprechende Konzentration auf große Saatguthersteller nicht auch ein bisschen eine Erfolgsgeschichte?
Ja, also natürlich hat es immer zwei Seiten, die man sich ansehen muss. Und natürlich ist es wichtig, einfach den Ertrag zu produzieren, den es braucht. Dazu, glaube ich, ist die beste Strategie, aber nicht alles in einen Topf zu legen und alles in die Hand von vier großen Konzernen zu legen und zu sagen, na, die werden schon für uns schauen, die werden schon die Ernährung für uns alle bereitstellen. Da gab es immer wieder große Versprechen, den Hunger beenden und so weiter. Vertraut uns, gebt uns die Macht und wir werden das alle für euch regeln. Ich denke, so einfach ist die Wahrheit nicht. Und ich denke, es ist da einfach ganz wichtig, große Machtkonzentrationen zu vermeiden und ein bisschen aufs Dezentrale auch zu setzen, um sicherzustellen, dass wir auch langfristig da gute Ernährung sicherstellen können.
Der Weltmarkt besteht ja aus unzähligen Produkten, Produktkategorien und so weiter. Warum braucht es für Saatgut eigentlich ein spezielles Gesetz? Es gibt ja für andere, ich nehme jetzt irgendetwas, Gummibärchen oder Lederhandschuhe, oder da gibt es ja auch keine EU-Richtlinien, wie das genau hergestellt, in Verkehr gebracht, vertrieben werden soll. Warum ist Saatgut so ein sensibles Produkt, dass wir da Gesetze brauchen?
Ich glaube, dafür ist es auch wieder interessant, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Woher kommt das Saatgutrecht? Die ersten formelleren Vorschriften für die Saatgutzertifizierung, die stammen vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da war es so, dass da die informellen Saatgutmärkte, die Weitergabe von Saatgut in Verpackungen, in Tüten, kritisiert wurde und gesagt wurde, okay, das ist nicht klar genug, was ist denn da wirklich drinnen in diesen Saatgutsäcken, die ja oft nicht etikettiert waren, nicht geprüft wurden. Da wurde gesagt, okay, das ist nicht ausreichend informativ und qualitativ nicht hochwertig genug. Und gleichzeitig hat man aber auch da schon gesehen, solange es diese informellen Saatgutmärkte gibt, solange die groß sind, verhindert das ein Stück weit die Entwicklung eines formellen Saatgutmarkts, der höhere Preise hätte. Und somit war auch schon damals die Entscheidung, den Saatgutmarkt zu regulieren, durchaus eine politische, eine hochpolitische, denn sie war auch eine Entscheidung zur Unterstützung eines bestimmten Segments des Saatgutsystems, nämlich der Saatgutindustrie. Das ist der eine Teil. Gleichzeitig geht es dann natürlich aber auch immer, wie schon im Anfang, um die Fragen der Transparenz und die Fragen der Qualitätskontrolle. Und gerade in diesen Bereichen glauben auch wir, dass ein Saatgutrecht ja eigentlich einiges beizutragen hätte. Zum Beispiel sollte ein Saatgutrecht uns transparent über geistige Eigentumsrechte geben. Und da muss man auch heutzutage noch sehr viel verändern und verbessern im Saatgutrecht.
Das heißt, dass Gesetze entstehen aus den unterschiedlichsten Motiven, auch wie du angedeutet hast, aus Gründen der politischen Interessenslage, das ist klar. Aber es gibt durchaus auch sinnvolle Komponenten eines Saatgutrechts. Das heißt, komplett auf ein Saatgutrecht zu verzichten, wäre auch keine Option.
Es gibt durchaus auch sinnvolle Komponenten eines Saatgutrechts und große Teile des Markts sozusagen befürworten, das auch ein Saatgutrecht zu haben. Die Frage ist immer, was wird geregelt, wo macht es Sinn, Regelungen zu haben und wo führen Regelungen einfach dazu, die Vielfalt zu verdrängen, wo führen Regelungen dazu, etwas zu zerstören, was eigentlich wichtig wäre, zum Beispiel durch eine Überregulierung oder durch falsche Regelungen. Das heißt, man muss das immer mit Maß und Ziel ansehen, was geregelt werden soll.
Wäre es sinnvoll, ein Saatgutrecht zu machen, das hauptsächlich die großen industriellen Produzenten behandelt in ihrem Tun und kleine Landwirtinnen und Landwirte, Privatgärtnerinnen und Privatgärtner da überhaupt auszuschließen, auch private Erhalterinnen von Saatgut? Wäre das eine Möglichkeit?
Ja, grundsätzlich vereinfacht gesagt, ja, der Saatgutmarkt soll für die großen industriellen Transaktionen geregelt sein. Das macht durchaus Sinn, aber zum Beispiel im bäuerlichen Bereich ist es so, dass es ein Recht auf Saatgut gibt. Das ist seit 2018 auch von den Vereinten Nationen so beschlossen in einer Deklaration. Es gibt ein Recht, dass Landwirtinnen ihr Saatgut aufheben, verwenden, weitergeben und verkaufen dürfen. Und dieses Recht auf Saatgut, das muss einfach geschützt werden. Das heißt, da kann es kein Saatgutrecht geben, das dem entgegenspricht. Und trotzdem haben wir derzeit den Fall und trotzdem sind wir in den Verhandlungen und soll es wieder ein Saatgutrecht geben, das diese bäuerlichen Rechte beschränkt. Das kann es nicht geben, diese Bereiche, den bäuerlichen Saatgutaustausch, genauso die Vielfalt, die Möglichkeiten für Hobbygärtnerinnen, die dürfen einfach nicht eingeschränkt werden.
Weil es sind ja doch zwei verschiedene Welten, nicht? Auf der einen Seite die großen Produzenten und Konzerne, die wahrscheinlich in einer modernen Welt ihre Lebensberechtigung haben. Welternährung funktioniert einfach so und lässt sich auch nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Mit F1-Hybridsorten, da hat man ja auf Hochleistungssorten gesetzt. Und die Welt der Kleingärtnerinnen, der kleinen Bauern, der Saatguterhalterinnen, die auf samenfestes Saatgut setzt. Möchtest du da ganz kurz die Unterschiede erklären, warum das zwei verschiedene Welten sind, wo es dann natürlich immer dazu führt, dass wenn ein Gesetz sich über alles drüber stülpt, dass es dann zu unlogischen und auch nicht vorteilhaften Regelungen oder vielleicht im Extremfall zu einschränkenden Bedingungen kommt, die das Kind mit dem Bad ausschütten?
Ja, es sind zwei verschiedene Welten und es sind zwei ganz verschiedene Welten, die auch anders geregelt gehören. Aber ich würde es auch nicht so stehen lassen, dass die Ernährung einfach so funktioniert und dass wir diese Konzerne einfach so brauchen. Ich glaube, auch da muss sich ganz groß was ändern. Wir sehen, dass die Landwirtschaft so, wie sie derzeit im Großen funktioniert, überhaupt nicht nachhaltig ist, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir mit einem enormen Tempo gegen die Wand fahren. Das heißt, es braucht da große Veränderungen und es braucht auch da saatgutrechtlich große Veränderungen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Saatgut haben, das mit weniger oder gar keinen Pestiziden und Düngemitteln zurechtkommt. Wir können unsere Böden nicht länger zerstören. Das ist einfach nicht nachhaltig und da fahren wir ganz, ganz schnell gegen die Wand. Und deswegen würde ich auch sagen, in diesem Bereich muss es große Änderungen geben, muss auch geschaut werden, dass nicht die Macht bei einigen wenigen liegt, die hauptsächlich ihre Profitinteressen verfolgen, sondern da braucht es regulatorische Eingriffe, die einfach die Richtung weisen, in die wir gehen müssen. Auch in diesem Bereich braucht es ganz große Veränderungen, die durch Saatgutrecht gestaltet werden können.
Wie ist denn bislang die rechtliche Situation auf europäischer Ebene? Also die EU als gemeinsamer Wirtschaftsraum gibt sich ja im wirtschaftspolitischen Kontext, im Handel, in der Produktion und so weiter gern gemeinsame Richtlinien. Wie ist denn das momentan geregelt? Gibt es momentan eigentlich ein EU-weit einheitliches Saatgutrecht oder wie ist da die Situation in den einzelnen Ländern?
Es ist so, dass es derzeit ein Saatgutrecht gibt, das sehr unterschiedlich umgesetzt wird in den verschiedenen Mitgliedstaaten, denn das Saatgutrecht wird derzeit über eine EU-Richtlinie, also oder über mehrere EU-Richtlinien eigentlich geregelt. Und bei Richtlinien ist es ja so, im Gegensatz zu Verordnungen, dass die Mitgliedstaaten sehr viel Spielraum haben, darin die Richtlinien in nationale Gesetze umzusetzen und auszugestalten, wie die Regelungen in den verschiedenen Ländern ausschauen sollen. Das heißt, die Regelungen sind sehr unterschiedlich derzeit in den verschiedenen Ländern. Für die Vielfalt bedeutet das zum Beispiel, dass ähnliche Arbeit, die wir hier in Österreich machen und die hier sehr geschätzt wird, zum Beispiel in Polen teils illegal wäre, einfach verboten und nicht ermöglicht.
Das heißt, prinzipiell ist es einmal sinnvoll, das zu harmonisieren und einmal zu schauen, dass auf diesem europäischen Markt alle die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Pflichten, die gleichen Spielregeln haben.
Sowohl als auch. Grundsätzlich ist eine Harmonisierung wichtig. Grundsätzlich ist es aber noch viel wichtiger zu schauen, wo brauchen wir Fortschritte in diesem Recht. Und Fortschritte brauchen wir bei der Vielfalt, beim bäuerlichen Recht. Fortschritte brauchen wir dabei, dass wir wegkommen von dieser Abhängigkeit von Pestiziden und Düngemitteln. Das heißt, es gibt einfach viele Bereiche, wo es Fortschritte braucht und da braucht es teilweise EU-weite Regulierungen, teilweise braucht es die Harmonisierung und teilweise braucht es aber auch nationalen Spielraum zur Ausgestaltung in den verschiedenen nationalen Umständen. Also das ist, glaube ich, ein sowohl als auch.
Jetzt hat es vor 10 Jahren schon einen Versuch der EU-Kommission gegeben, hier etwas komplett Neues zu schaffen. Wie war denn das damals? Damals hat ja Achenor und hat die europäische Erhalterinnen-Szene massiv Widerstand geleistet. Worin unterscheidet sich die heutige Situation von damals?
Damals, das war für uns als Verein, als Achenor, eigentlich der Moment, wo der Verein politisch wurde, weil wir auf einmal gesehen haben, viele unserer Aktivitäten könnten von heute auf morgen sozusagen illegal werden, einfach abgedrängt werden, anstatt gefördert in die Illegalität abgedrängt werden.
Und das heißt, weil das damals ein sehr schlechter Entwurf war,
genau.
Eigentlich ein katastrophal schlechter Entwurf.
Genau, ein katastrophal schlechter Entwurf, der einfach die Interessen der Industrie durchgesetzt hätte und einfach nochmal verschärft hätte, was unter die Menschen gebracht werden kann, also welches Saatgut darf produziert, welches Saatgut darf verkauft, aber auch welches Saatgut darf überhaupt weitergegeben werden. Das heißt, es wäre da zu ganz großen Einschnitten für die Vielfalt gekommen und es war auch eine Blackbox. Also es wurde ein Vorschlag vorgelegt, aber ganz viele wichtige Details wurden vorenthalten und da wurde gesagt, okay, das wird später in delegierten Rechtsakten noch nachgeliefert. Und zu Recht gab es dann damals einfach ganz großen Widerstand gegen diesen Vorschlag, der dann letztendlich abgewehrt werden konnte. Das heißt, 2014 hat dann das EU-Parlament gegen diesen sehr schlechten Vorschlag gestimmt, mit einer unglaublichen Mehrheit. Also da waren fast alle an Bord und die Kommission hat ihn dann auch 2015 zurückgezogen, diesen Vorschlag. Jetzt haben wir einen Vorschlag am Tisch, der sicherlich differenzierter ist.
Vielleicht noch ganz kurz, wir haben in Brüssel ja im Prinzip 3 Akteure, die in Gesetzeswerdungsprozessen im Spiel sind. Das ist auf der einen Seite die EU-Kommission, die oft federführend dabei ist, Vorschläge zu produzieren. Dann haben wir das EU-Parlament, das letztendlich Gesetzesvorschläge auch beschließen muss. Und dann haben wir als 3. Akteur den EU-Rat. Wie ist das Zusammenspiel da eigentlich, wenn es um eine neue Richtlinie, um eine neue Verordnung geht?
Genau so ist es. Die EU-Kommission ist die Institution, die das Vorschlagsrecht hat. Das heißt, in diesem Fall war es so, dass zuerst der Rat, also die nationalen Ministerinnen, die EU-Kommission dazu aufgefordert haben, zu prüfen, ob das derzeitige Saatgutrecht noch fit for purpose ist, noch weiter so, wie es ist, bleiben soll. Und da ist rausgekommen, dann bei dieser Prüfung durch die EU-Kommission, nein, das ist es nicht mehr, das Saatgutrecht, das gehört modernisiert. und die EU-Kommission hat dann alle Vorbereitungsarbeiten gemacht, um einen neuen Gesetzesentwurf auf den Tisch zu bringen. Die zwei anderen Player, Rat und Parlament, die sind jetzt derzeit dabei, diesen Gesetzesentwurf Strich auf Strich, Artikel für Artikel zu prüfen, anzuschauen und Änderungsvorschläge zu machen. Das machen die zwei einmal unabhängig voneinander. Und sobald es dann eine Position gibt, eine parlamentarische Position und eine Position im Rat der Landwirtschaftsministerinnen, kommt es dann zu den sogenannten Trilogen, das heißt der verhandelnden Rat, Parlament und Kommission, um sich auf ein neues Gesetz zu einigen, das dann nochmal beschlossen werden muss von Rat und Parlament.
Das heißt, von österreichischer Seite sind nicht nur unsere österreichischen EU-Abgeordneten in den Prozess involviert, als ein Paar von sehr vielen Abgeordneten, sondern auch unser Landwirtschaftsminister, der im Rat der europäischen Landwirtschaftsminister drinnen sitzt und darüber auch zu befinden hat.
Genau, der Landwirtschaftsminister und generell das Landwirtschaftsministerium, ja, die ganzen Vorbereitungsarbeiten auf technischer Ebene durchführen.
So, der Vorschlag der EU-Kommission ist aber nicht vom Himmel gefallen. Das war ja ein jahrelanger Vorbereitungsprozess. Wie habt ihr oder wie hast du das beobachtet und welche Rolle haben da die Saatgutinitiativen, die Erhalterinnen, Netzwerke und speziell Achenor im Vorfeld gespielt?
Das ist ein langer Prozess und da gab es 2021 die erste Studie von der EU-Kommission, um diesen Prozess der Neuregelung zu starten. Und ich kann mich da noch gut erinnern, weil da hatte ich kurz davor bei Achenor angefangen zu arbeiten. Und da gelang es der Saatgutbewegung, schon bevor dieser ersten Studie 2021 eine gemeinsame Vision zu verfassen und auch an die EU-Kommission zu schicken. Eine gemeinsame Vision der Saatgutbewegung, gemeinsam mit den Bio-Organisationen, gemeinsam mit kleinbäuerlichen Organisationen, in der wir damals gezeigt haben, wie kann eine Vision ausschauen für ein Saatgutrecht, das zukunftsfähig ist. Das heißt, wir waren da von Anfang an sehr proaktiv eigentlich involviert in die Gestaltung eines neuen Saatgutrechts. Die nächsten Schritte waren dann auch eine sogenannte vorläufige Folgenabschätzung und eine Folgenabschätzung der EU-Kommission 2021 und 2022. Da gab es Stakeholder-Befragungen, da gab es Interviews und da haben wir uns einfach in all diesen Schritten immer involviert und vor allem hat auch geschaut, dass es auch Involvierung von Saatgutorganisationen aus anderen Ländern gibt. Wir haben historisch sozusagen aufgrund des letzten Versuchs einer Saatgutrechtsreform ein bisschen so die Rolle, die Saatgutorganisationen zum Thema Saatgutrecht zusammenzubringen. Das heißt, wir haben seit dem letzten Vorschlag immer regelmäßige Seed Policy Workshops gemacht, wo wir die europäischen Initiativen auf einen Punkt zusammengebracht haben, Sachen diskutiert haben, geschaut haben, dass die Information ausgetauscht wird, dass wir gemeinsame Positionen finden. Und so haben wir auch im Prozess jetzt immer geschaut, dass einfach die Informationen da sind. Das ist oft ziemlich komplex, diese Prozesse. Man muss wissen, wann, wo, was, wie kann man sich einbringen. Und da ist es, glaube ich, einfach geklungen, dass von Anfang an Partizipation von Vielfaltsplayern vorhanden war. Und oft ist es in diesen Prozessen nicht so. Oft kommt man im Nachhinein drauf, ui, da gibt es jetzt ein sehr schlechtes Gesetz und wir können aber nichts mehr ändern. Und in diesem Fall haben wir es proaktiv von Anfang an beeinflusst, von Anfang an unsere Positionen sehr klar dargelegt. Wir hatten unzählige Meetings mit den Zuständigen aus der EU-Kommission schon bevor dieser Vorschlag kam und haben einfach immer wieder auf die wichtigen Punkte hingewiesen. Und ich glaube, das braucht es einfach, weil man kann nicht annehmen, man macht ein Treffen und dann ist alles klar. Wie wir schon vorher geredet haben, sind diese Welten so unterschiedlich. Das heißt, wir müssen unsere Welt, die Welt der Vielfalt, die Welt des Saatguts, wir müssen die zu den Institutionen tragen. Wir müssen denen zeigen, was die Vielfalt ist und was es dafür braucht und was dafür wichtig ist. Und das haben wir eben von Anfang an in diesem Prozess gemacht. Und dadurch ist es, glaube ich, auch gelungen, einen Fokus zu verschieben. Ich springe jetzt ein bisschen vor, jetzt zu den Verhandlungen im EU-Parlament.
Da möchte ich dir vorher noch eine Frage stellen. Achenor versucht also, seine eigene Kraft durch gutes Networking, durch gute Zusammenarbeit mit anderen europäischen, sehr ähnlichen europäischen Saatgutinitiativen zu vervielfachen und da entsprechendes Gewicht in Brüssel in die Waagschale zu bringen. Aber wie geht es dir eigentlich persönlich, wenn du da als, ich sage jetzt einmal überspitzt, mehr oder minder als Einzelkämpferin in Brüssel antreten musst gegen Konzernlobbyisten, die Milliardenumsätze in ihrem Rücken haben, und du bist da sozusagen die Mitarbeiterin von Achenor, die zwar sehr, sehr hohe Kompetenz hat, aber wahrscheinlich oft einen extrem ungleichen Kampf führen muss. Wie geht es dir damit?
Also gerade am Anfang war das oft schon auch ein mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Also gerade auch, wenn man dann Treffen hat mit den Zuständigen der EU-Kommission, die kommen zu fünft und man sitzt alleine da. Das zeigt natürlich auch schon eine gewisse Ungleichheit, ein gewisses Gefälle. Aber für mich war dann einfach klar, ich bin hier, ich habe meine Rolle und ich tue mein Bestes, um einfach diese Stimme der Vielfalt zu sein. Und da ist es einfach klar, dass es immer dieses Ungleichgewicht gibt. Und für mich hat das eigentlich geheißen, dass es umso mehr auf mich drauf ankommt, dass es umso mehr auf meinen persönlichen Einsatz drauf ankommt und dass es umso mehr drauf ankommt, dass ich mir in den Situationen, wo es braucht, das Wort nehme und einfach mich melde und ganz klar ein Zeichen für die Vielfalt setze. Von dem her ist es auch eine Rolle, die mich einfach sehr freut und diese Möglichkeit zu haben, da die Vielfalt so zu vertreten, weil wenn wir sehen, zum Beispiel in vielen anderen Saatgutorganisationen in anderen Ländern arbeiten die Leute hauptsächlich ehrenamtlich. Es gibt meistens keine einzige Person, die für politische Angelegenheiten zuständig ist. Das heißt, die schaffen ganz, ganz viel im Ehrenamt oder nebenbei oder am Abend noch, nachdem sie von den Gärten und Feldern heimgekommen sind. Und umso mehr haben wir als Achenor, wo wir halt wirklich ein Politikteam haben und die Möglichkeit haben, uns in unserem Job damit zu beschäftigen, die Verantwortung, das irgendwie auch für die Bewegung voranzubringen.
Aber die Mittel sind trotzdem extrem eingeschränkt, weil wir diese Arbeit ja aus unseren Mitgliedsbeiträgen, aus unseren Spendengeldern finanzieren. Jetzt habt ihr in den letzten Jahren hinter den Kulissen schon sehr, sehr intensiv versucht, auf die EU-Kommission in dem Entstehungsprozess dieses Entwurfs einzuwirken. Im Juli des letzten Jahres lag dieser Entwurf plötzlich am Tisch. Ein, glaube ich, über 100-seitiges Dokument, extrem kompliziert in juristischer Sprache, wochenlang nur in Englisch verfügbar, was ja für uns kein Problem ist, aber in anderen Ländern war das dann auch kompliziert, bis das übersetzt war und so weiter. Wie ist die Analyse ausgefallen? Der Entwurf, der im letzten Juli vorgelegt wurde, wie sieht der aus? Wie sieht dieser Entwurf der EU-Kommission jetzt aus?
Also wir sehen, dass der Entwurf durchaus differenzierter ist als das, was vor über 10 Jahren vorgeschlagen wurde, was wirklich nur in die Taschen und Hände der Agrarindustrie Geld gespült hätte. Wir sehen, dass jetzt so vom Rhetorischen her, vom Anspruch her, die Vielfalt ganz hoch gehängt wird. Das heißt, das gehört jetzt auch zu den Zielen dieses Rechts, das zu fördern, das zu stärken. Wir sehen auch einzelne gute Bestrebungen. Zum Beispiel gibt es derzeit für die Anmeldung und Vermarktung von Vielfaltsorten 2 Ausnahmeregelungen, 2 vereinfachte Regelungen. Und hier sehen wir, dass die bisherigen Mengenbeschränkungen, die dafür gegolten haben, dass die jetzt wegfallen sollen. Das heißt, man sagt, ja, Vielfalt ist wichtig, ja, Vielfalt sollte zugänglich werden, wir beschränken das nicht mehr auf kleine Mengen. Das heißt, das ist zum Beispiel durchaus positiv. Im Großen und Ganzen sieht man aber durch diesen Gesetzesentwurf durch, dass immer noch ein Fokus liegt auf den industriellen Interessen und dass immer noch zu diesem Zweck die Vielfalt in vielen Schritten eingeschränkt, verdrängt, beschränkt wird, und das muss sich einfach ändern. Also da gibt es einfach viel Verbesserungsbedarf.
Es hat sich ja auf europäischer Ebene sehr viel getan in den letzten 10 Jahren. Klimapolitik hat heute einen anderen Stellenwert, Green Deal, Farm to Fork Strategy und so weiter. Kann man so zusammenfassen, dass im Prinzip von den Ansprüchen und von den Intentionen, die dieser Gesetzesvorschlag mit sich bringt, da vieles drinnen steht, aber wenn man dann die Substanz anschaut und sich wirklich anschaut, was heißt das jetzt konkret und wo sind die Hard Facts und wie schauen die Spielregeln wirklich aus, dass man dann sieht, dass dieser Gesetzesentwurf noch grob mangelhaft ist?
Ja, genau so ist es. Also im Sinne der Vielfalt ist er einfach derzeit grob mangelhaft und muss in dieser derzeitigen Fassung abgelehnt werden. Wenn der nicht verbessert wird, dann ist das kein Fortschritt für uns.
Vor 10 Jahren hat man auf Fundamentalopposition gesetzt, hat versucht, den gesamten Gesetzesentwurf zu Fall zu bringen. Warum haben sich die europäischen Saatgutinitiativen, federführend Achenor, letztes Jahr anders entschieden? Warum hat man nicht gesagt, man lehnt alles in Bausch und Bogen ab, sondern man arbeitet an einer Verbesserung des Kommissionsvorschlags?
Zwei Punkte dazu. Das eine ist die derzeit sehr unterschiedliche Situation in den Mitgliedstaaten. Und wie bereits erwähnt, ist die Situation derzeit in vielen Mitgliedstaaten einfach untragbar. Da werden einfach Rechte von Bäuerinnen nicht eingehalten, da werden Hobbygärtnerinnen beschränkt in ihrer Arbeit. Viele müssen für die Gesellschaft wichtige Arbeit in einem Graubereich oder in der Illegalität vollziehen. Das kann es einfach nicht sein, das kann nicht die Zukunft sein, es braucht Verbesserungen. Und diese Möglichkeiten, Verbesserungen zu erlangen, die haben wir jetzt. Jetzt gibt es eine Reform, das heißt, wenn es Verbesserungen gibt, gibt es die jetzt oder nicht. Das heißt, diese Chance muss man irgendwie nutzen, dass es zu einer Veränderung kommt. Immer wenn es Veränderungen gibt, ist es ein Punkt einzuhaken, Hebel zu finden, etwas zu tun und nicht von vornherein sich gegen die Veränderungen zu stellen oder aufzugeben. Und das Zweite ist, obwohl dieser Vorschlag im derzeitigen Stand schlecht ist und als negativ zu bewerten ist, gibt es diese dezenten Anzeichen für Veränderungen. Das heißt, es gibt viele Artikel, wo man sieht, okay, da gibt es vielleicht eine gute Intention, da kann man vielleicht was draus machen. Und das ist für die Verhandlungen sehr wichtig, weil überall, wo es gar nichts gibt, ist es sehr schwierig, etwas reinzuverhandeln. Jetzt gibt es zum Beispiel einen Artikel, der sich beschäftigt mit den Rechten von Saatgutorganisationen. Das hat es davor nicht gegeben, davon war überhaupt nicht die Rede vor über 10 Jahren. Das heißt, da gibt es jetzt was. Die Ausgestaltung dieses Artikels ist schlecht, wirklich schlecht. Aber wir haben einen Ansatzpunkt, darüber zu verhandeln und das zu verbessern. Und das sehen wir jetzt auch in den politischen Verhandlungen. Dort, wo es diese Ansatzpunkte gibt, da schaffen wir es durchaus, Verständnis zu generieren für unsere Arbeit, für die Wichtigkeit unserer Arbeit und für die Wichtigkeit der Veränderungen, die es da braucht. Und sind da durchaus positiv gestimmt, dass es dadurch doch zu sehr großen positiven Veränderungen kommen kann, wenn wir auch einfach dranbleiben und diese Verhandlungen einfach für die Vielfalt auch positiv zu beeinflussen.
Kann man es so formulieren, dass die Struktur des Gesetzes oder die Konstruktion prinzipiell einmal besser ist als vor 10 Jahren, dass diese Struktur aber zum Teil noch mit den falschen Inhalten oder in vielen Fällen mit sehr, sehr falschen Inhalten befüllt ist?
Genau.
Wenn man so einen 100-seitigen Gesetzestext analysiert, wie geht man da eigentlich vor? Du bist zwar Saatgutrechtsexpertin, aber bist keine Juristin von der Ausbildung. Das muss ja zum Teil extrem kompliziert und komplex sein, so einen Gesetzesentwurf zu analysieren. Wie habt ihr das konkret gemacht? Mit welchen anderen Expertinnen und Experten habt ihr da zusammengearbeitet?
Ja, das ist komplex. Wir haben uns da auch Unterstützung geholt von einer Top-Juristin im Bereich, die früher für Achenor auch gearbeitet hat und deswegen auch viel Erfahrung einfach schon hat, die uns auch wieder unterstützt hat dabei. Und wir haben dann einfach geschaut, das Ganze runterzubrechen in die verschiedenen inhaltlichen Bereiche und dann zu schauen, was heißt das für diesen Bereich, was heißt das für jenen Bereich, und einfach Schritt für Schritt alles analysiert. Aber es bleibt eigentlich einem nichts über, als jeden Artikel im Detail zu studieren. Und einfach Schritt für Schritt auch zu schauen, welche Auswirkungen haben die für sich genommen und dann in Kombination. Weil oft sieht man die endgültigen Auswirkungen ja erst, wenn man die einzelnen Puzzleteile sozusagen zusammenfügt. Das heißt, es ist einfach eine gewisse Analyse, die es braucht. Und auch da haben wir dann geschaut, das einfach zu teilen im Bereich. Also wir haben dann einen Workshop gemacht, wo wir das mit der Saatgutbewegung, mit Bio-Organisationen, mit den bäuerlichen Organisationen halt einfach auch unsere Analyse besprochen haben, geschaut haben, welche Analysen haben die, auf was sind die aufmerksam geworden, um da einfach ein möglichst vollständiges Bild dieses doch komplexen Gesetzestextes zu erlangen. Ja.
Jetzt gibt es da sicherlich viele Dutzend Paragraphen und Punkte in diesem Gesetzesvorschlag, wo ihr mit eurer Kritik einhakt, wahrscheinlich Dutzende Verbesserungsvorschläge. Aber wenn du es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Punkt bringen musst, was sind denn die 3, 4 ganz wesentlichen Knackpunkte, wo sich in diesem Gesetzesvorschlag substanziell etwas ändern muss, damit wir sagen, okay, dieses neue EU-Saatgutrecht ist zumindest ein Fortschritt und es ist akzeptabel, das so zu machen?
Ja, also ich fange mal an bei der Erhaltungsarbeit, bei der Arbeit zur Erhaltung der Vielfalt. Da ist die große Veränderung, die es braucht, dass diese Arbeit außerhalb des Geltungsbereichs des Saatgutrechts stattfinden kann. Das heißt einfach, dass diese Arbeit nicht eingeschränkt wird durch Saatgutrecht, sondern so, wie sie ist, geschehen kann. Und wichtig ist, dass das für alle Player möglich ist. Das heißt, dass das möglich ist für Genbanken, aber auch für Saatgutorganisationen, für Individuen, für Netzwerke, für Bauern und Bäuerinnen. Wir brauchen jede einzelne Person, die beiträgt dazu, und deswegen muss diese Arbeit einfach frei möglich sein. Das ist mal Nummer eins, auch aus der Perspektive der Saatgutorganisation.
Dass man einen großen Teil des Themas Saatgut, nämlich die private Erhaltungstätigkeit auf Initiativenebene in den Genbanken, in den Seed Networks und so weiter, dass man die einmal rausnimmt und sagt, dieser Bereich, der funktioniert seit Jahrtausenden, das war eigentlich eine Erfolgsgeschichte der Menschheit und sollte jetzt durch moderne Gesetze nicht sinnlos und kontraproduktiv eingeschränkt werden.
Genau, das gehört raus aus dem Saatgutrecht. Nummer zwei ist Völkerrecht umsetzen. Wie wir schon gesprochen haben, gibt es seit 2018 völkerrechtlich das Recht darauf, für Bauern und Bäuerinnen ihr Saatgut aufzubewahren, zu verwenden, weiterzugeben und zu verkaufen, und all das muss uneingeschränkt im EU-Recht verankert werden. Das dürfte eigentlich gar keine Diskussion sein, ist aber leider ein sehr, sehr heißes Thema in den Verhandlungen. Auch da sind wir dran. Nummer drei.
Das bedeutet, wenn ich da noch kurz unterbrechen darf, dass die EU oder der Gesetzgeber das Recht der Bauern und Bäuerinnen, ihr eigenes Saatgut zu besitzen, zu produzieren, zu vertreiben, zu bewerben, weiterzugeben, zu tauschen, unangetastet lässt, weil eben die UN festgestellt hat, das ist ein unverrückbares und unverhandelbares Menschenrecht, das gewährleistet sein muss, auch in allen Gesetzesmaterien, die dann in der Folge entstehen.
Genau, so ist es. Ja, Nummer drei ist, dass die Vermarktung von vielfältigem Saatgut erleichtert werden muss und dazu es möglich werden muss, dass einfach die lokale und regionale Saatgutproduktion gestärkt wird. Das heißt, da haben wir davor schon davon gesprochen, da braucht es Regeln, die einfach nicht einschränken. Also bisher gab es da diese Mengenbeschränkungen auf geografische Regionen, all das soll es nicht mehr geben. Da ist zum Beispiel der Vorschlag der EU-Kommission schon besser. Wichtig ist aber da, dass auch die Regeln wirklich, wenn es ins Detail gehen, dann so ausgestaltet sind, dass das ohne zu viel bürokratischen Aufwand möglich ist. Wenn es um die Vielfalt geht, kann man nicht dieselben Regeln haben, wie wenn es um die Produktion einiger weniger Sorten geht. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, eine große Saatgutfirma, die vielleicht 10 Sorten vermarktet, kann dafür anderen bürokratischen Aufwand pro Sorte betreiben, als eine kleine Saatgutfirma mit vielleicht 3 Mitarbeitenden, die aber 300 Sorten vertreibt, weil sie auf die Vielfalt setzen. Und da wird schon ganz klar, für diese 300 Sorten, da kann nicht dasselbe Prozedere stattfinden wie für diese 10 Sorten. Und sobald wir dieses große Prozedere, diesen großen Aufwand für alles vorsehen, erschlagen wir damit die Vielfalt. Das darf nicht geschehen.
Es ist ja auch wichtig, wie Saatgut eingesetzt wird. Du hast zuerst davon gesprochen, dass die großen Saatgutkonzerne eigentlich auch Chemiekonzerne sind, die viel Pestizide produzieren und verkaufen. Wie ist denn da der Zusammenhang im EU-Saatgutrecht, was den Pestizideinsatz betrifft?
Ja, derzeit, und da kommen wir eben zur vierten Forderung, ist es so, dass das nicht wirklich geregelt wird. Das heißt, es gibt da eigentlich keinen Anreiz, so zu züchten, dass das Saatgut unabhängig wird oder unabhängig ist von Pestiziden oder Düngemitteln. Das heißt, hier gibt es einen ganz großen Hebel. In vielen Fällen wird das Saatgut ja auch, bevor es vermarktet werden darf, getestet. Und diese Testungen, die sollen jetzt auch nachgeschärft werden. Das soll auch zur Nachhaltigkeit beitragen. Das finden wir super. So wie das vorgeschlagen wird, wird es aber leider nicht viel Effekt haben. Wichtig wäre es da, durch diese Saatguttestungen sicherzustellen, dass das Saatgut nicht angewiesen ist auf Pestizide, auf chemisch-synthetische Düngemittel, und dafür einfach wirklich zu testen unter Biobedingungen, ohne den Einsatz dieser Mittel, um zu sehen, okay, welches Saatgut gedeiht auch wirklich gut ohne chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel.
Das heißt, dass Saatgut ein Produkt ist, das dahingehend nachhaltig ist, dass es auch ohne großen Chemieeinsatz dauerhaft funktioniert, Und wenn es schon kein samenfestes Saatgut ist, das ja sich immer wieder selbst neu produzieren kann, sondern Hybrid-Saatgut, das eben nur für eine Generation maßgeschneidert ist und da maximale Erträge produzieren soll, dass das dann zumindest mit ohne oder mit möglichst wenig unterstützender Chemie wie Kunstdünger, wie Pestizide und so weiter passiert.
Genau, das braucht es auf jeden Fall für die Änderungen in der Landwirtschaft, die uns bevorstehen.
Weil ja auch Pestizide und Kunstdünger ein ganz großer Faktor bei der Klimazerstörung sind. Da steckt ja wahnsinnig viel CO2 drinnen. Übrigens auch eine finanzielle Belastung für die Landwirtschaft, da ständig so wahnsinnig viel Chemie in die Böden stecken zu müssen. Und du hast ja auch schon erzählt, dass die Böden in den letzten Jahrzehnten sehr gelitten haben und teilweise schon ruiniert sind. Also das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in eine gute Zukunft.
Das ist eine Frage der Resilienz. Das ist eine Frage, ob wir abhängig sein wollen von Importen von Pestiziden, ob wir abhängig sein wollen davon, dass wir diese Inputs in unsere Landwirtschaft stecken, um Erträge zu haben, oder ob wir uns im Sinne der Resilienz unabhängiger machen wollen und auch nachhaltiger wirtschaften wollen.
Können wir vielleicht die Diskriminierung der bäuerlichen Betriebe im derzeitigen Gesetzesentwurf auch noch anhand eines Beispiels erläutern? Würde dieser Gesetzesentwurf so in Kraft treten, wäre es ja einer Organisation wie Achenor verboten, Saatgut an bäuerliche Betriebe weiterzugeben.
Genau, und da spielen jetzt schon wieder zwei Sachen ineinander. Das heißt, derzeit wäre es Organisationen wie Achenor und anderen Saatgutorganisationen verboten, Saatgut an bäuerliche Organisationen weiterzugeben. Deswegen muss die gesamte Erhaltungsarbeit außerhalb des Geltungsbereichs kommen, weil dann kann uns keiner vorschreiben, an die Bauern dürft es ja kein Saatgut geben. Das heißt, das spielt in die Forderung 1 mit rein. Aber auch gerne noch ein Beispiel für die Forderung des Völkerrechts, des bäuerlichen Rechts an Saatgut. Wenn man sagt, dass dieselben Regeln für Saatgutunternehmen, die oft große Konzerne sind, gelten sollen, als für die Weitergabe von bäuerlichem Saatgut, dann erschlagt man das zweite System. Denn der Bauer, die Bäuerin ist ja kein Saatgutproduzent, ist ja keine Saatgutfirma an sich, sondern produziert im Normalfall Lebensmittel. Neben den Lebensmitteln kann es auch sein, dass nach der Ernte noch Saatgut vom Getreide zum Beispiel vorhanden ist, das weitergegeben werden kann. Dafür wird es sich aber wiederum nicht auszahlen, einen jahrelangen Prozess der Anmeldung, der Registrierung, der Zertifizierung zu machen, um dieses Saatgut in kleinen Mengen weiterzugeben. Das heißt, sobald man sagt, die Regeln des Saatgutrechts für die industrielle Saatgutproduktion, die werden angewandt auf die bäuerliche Weitergabe des Saatguts, ist die bäuerliche Weitergabe des Saatguts de facto unmöglich. Sie ist nicht verboten, aber sie ist einfach nicht mehr möglich.
Jetzt klingt das eigentlich für jeden vernünftigen Menschen total logisch. Man hat auch Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wovor der Gesetzgeber da konkret Angst hat. Was denkst du dir manchmal, wie kann es zu so restriktiven Regeln in den Köpfen der Gesetzesautorinnen und Autoren kommen? Hat das schon eine Eigendynamik entwickelt oder sind da gezielte Lobbying-Interessen im Hintergrund? Was glaubst du, wie entstehen solche eigentlich unsinnigen und viel zu restriktiven Bestimmungen?
Ja, ich glaube, da muss man sich schon die Interessen dahinter anschauen. Also wenn ich gesagt habe, die Konzentration am Saatgutmarkt ist hoch, dann sieht man, dass genau die, die da sehr starke Marktkonzentration haben, natürlich auch die Ressourcen haben, um in Brüssel für ihre Dinge einzustehen. Die sind bestens vertreten und bestens in den Lobbyismus eingearbeitet. Und natürlich ist es so, dass auch die Institutionen nicht nur punktuell anlobbyiert werden, sondern dass da einfach langjährige Beziehungen bestehen. Und wenn man, ich glaube, man kennt das oder kann das selber auch verstehen, wenn man selber über Jahre hinweg immer wieder die verschiedensten Argumente und Erzählungen zu hören bekommt, ist man geneigt, dem zu glauben, weil man ja Beziehungen hat zu den Menschen, weil man die Menschen versteht, weil man deren Expertise anerkennt, ist es einfach irgendwo auch menschlich, dass man dann leichter die Meinungen dieser übernimmt oder den Meinungen dieser Gehör schenkt, als die Meinungen derer, die vielleicht gar nicht vertreten sind oder die sich dann punktuell zu Wort melden und sagen, aber hallo, das ist ja verrückt, ihr erschlagt die Vielfalt. Denn dann ist im Kopf schon ganz klar, das muss so reguliert werden, das gehört so, das war auch schon so, das müssen wir weiter so machen, sonst wird das missbraucht und so weiter. Im Fazit ist es aber eigentlich so, dass es hier wieder um große wirtschaftliche Interessen geht. Warum soll man denn den Bauern verbieten, ihr Saatgut zu verkaufen? Warum soll man denn den Hobbygärtnerinnen einschränken, was sie in ihrem Garten anbauen können? Der einzige Grund dahinter ist, um diesen Markt von vornherein zu beherrschen, um einfach keine Konkurrenz am Markt zuzulassen. Und da geht es um jedes kleine Prozent, denn alles, was man im Vorhinein an Konkurrenz ausschalten kann über Regulierungen, ist einfach sehr praktisch.
Also gutes Lobbying attackiert nicht den einzelnen Paragraphen, sondern versucht in jahrelanger Arbeit das Denken des Gegenübers zu beeinflussen und zu verändern, damit dieses Gegenüber, ob das jetzt die EU-Kommission oder die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind, damit die einfach schon so denken, wie es die Industrie will.
Ja, sowohl als auch. Also das ist die jahrelange Vorarbeit und dann natürlich zu den einzelnen Paragraphen wird genauso gearbeitet. Aber wenn die Vorarbeit geleistet ist, dann,
dann ist
der fruchtbare Boden.
Dann schaut der Entwurf schon so aus, wie es eigentlich wünschenswert wäre für die Industrie. So, was ist denn jetzt im Herbst passiert? Also nachdem dieser Entwurf analysiert war, wie ist es dann weitergegangen auf Ebene des EU-Parlaments?
Im EU-Parlament wurde dann zuerst festgelegt, wer ist sozusagen zuständig für diesen Gesetzesentwurf. Das heißt, von jeder Fraktion gibt es einen Berichterstatter, eine Berichterstatterin oder einen Schattenberichterstatter. Und die haben dann hauptsächlich die Arbeit zu diesem Thema über. Natürlich können aber auch alle anderen Parlamentarierinnen mitwirken. Alle anderen, naja, die im richtigen Ausschuss sitzen. Der Entwurf wurde zugewiesen hauptsächlich dem landwirtschaftlichen Ausschuss und einige Kompetenzen auch dem Umweltausschuss und wurde jetzt seit Sommer eben dann im landwirtschaftlichen Ausschuss behandelt. Das heißt, da gibt es Diskussionen, da gibt es Veranstaltungen und das Ziel all dieser Verhandlungen sind dann die Änderungsanträge. Das heißt, alle Parlamentarierinnen im Landwirtschaftsausschuss können sich, genauso wie wir das gemacht haben, Artikel für Artikel durchlesen und Änderungsvorschläge bringen, wie jeder einzelne Artikel, jedes einzelne Wort abgeändert werden sollte. Und diese Phase war eben auch sehr wichtig für uns, um eben Kontakt aufzunehmen mit all den verschiedenen Fraktionen und eben klarzumachen, was es für unsere Arbeit, die eben so ganz anders ist, denn benötigt und welche Regelungen denn da förderlich wären. Das haben wir dann natürlich in dieser Phase sehr intensiv gemacht.
Also man versucht sowohl auf die einzelnen Abgeordneten einzuwirken und denen auch das Know-how zur Verfügung zu stellen, als auch bei den Ausschussberatungen oder bei diversen Hearings dabei zu sein. Da warst du ja als eine von überhaupt nur drei Expertinnen eingeladen. Welches Gremium war das?
Genau, das war ein öffentliches Hearing, das wurde veranstaltet gemeinsam vom Landwirtschaftsausschuss des EU-Parlaments und vom Umweltausschuss des EU-Parlaments. Das heißt, solche Expertinnen-Hearings, die werden öfters gemacht, wenn es um technisch anspruchsvolle Files, um technisch anspruchsvolle Gesetzesentwürfe geht, um einfach externe Expertise zu dem Thema zu bekommen. Und da wurde neben dem Vertreter von Euroseeds, Saatgutindustrievertretung, Lobbyingverein und einer Wissenschaftlerin im Bereich des Weinbaus, wurden wir eingeladen und da durfte ich auch bei diesem Hearing den Parlamentarierinnen eben auch unsere Expertise zur Verfügung stellen.
Das heißt, die Rolle von Achenor und unser Stellenwert bei diesem Thema ist in Brüssel relativ hoch gerankt und akzeptiert.
Man kennt uns mittlerweile. Das ist sehr schön, weil ich ja jetzt knapp ein Jahr in Brüssel bin, aber aufgrund der vielen Vorarbeiten und aufgrund der wirklich intensiven Involvierung ist es so, dass wir in Kommission, Parlament, in den Institutionen durchaus bekannt sind und eigentlich zu den allen Veranstaltungen zum Thema eingeladen werden und eben da auch zum Hearing eingeladen wurden. Und das ist ganz gut, weil damit einfach für diese Anliegen der Vielfalt eine gewisse Öffentlichkeit entstanden ist.
Wie sehen jetzt diese Abänderungsanträge aus, die bis Dezember eingegangen sind? Ihr habt die wahrscheinlich auch analysiert. Was kannst du dazu sagen?
Ja, da sitzen wir jetzt lang, wenn wir die besprechen. Das sind insgesamt knapp 800 Änderungsanträge. Auch diese haben wir natürlich analysiert. Und da sieht man von bis, also da gibt es wirklich Anträge, die diesen Vorschlag nochmal verschlimmern, die einfach teilweise auch unverständliche Forderungen einbringen. Aber Gott sei Dank sehen wir auch, dass sehr, sehr viele gute Forderungen für die Vielfalt drinnen sind. Das heißt einerseits viele, viele technische Sachen, viele, viele Details, aber auch in den wichtigen Punkten zu den wichtigen Forderungen, über die wir schon zuerst gesprochen haben, gibt es von vielen verschiedenen Seiten Verbesserungsvorschläge und das ist durchaus auch jetzt ein Vorteil für die Verhandlungen, dass einfach sich die Gesprächsbasis oder der Ausgangspunkt ein bisschen verändert hat. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, diese Woche gab es wieder eine parlamentarische Debatte im Landwirtschaftsausschuss dazu. Es hat so gut wie jeder Parlamentarier das Thema Vielfalt, das Thema Erhaltung angesprochen. Das wäre vor 10 Jahren nicht der Fall gewesen. Viele als ersten Punkt, viele als wichtigsten Punkt. Das heißt, dieses Thema ist einfach in gewissermaßen ein Mainstream geworden und ist jetzt vorhanden, ist jetzt gesetzt. Jetzt geht es darum, aber die richtigen Ergebnisse noch zu verhandeln.
Das heißt, sowohl was die allgemeine Stimmungslage betrifft, die sich natürlich auch in solchen Parlamentsreden widerspiegelt, als auch was die Abänderungsanträge und deren Inhalt betrifft, bist du eigentlich relativ optimistisch, dass sich etwas in die richtige Richtung bewegt. Wie groß ist dieser Optimismus, da noch etwas Gutes hinzubekommen?
Ja, ich bin da durchaus optimistisch, dass es da viele Möglichkeiten der Verbesserung, Veränderung noch gibt. Andererseits dürfen wir auch immer den zweiten Player, die zweite wichtige Institution nicht vergessen. Das heißt der Rat der Landwirtschaftsministerinnen. Und da sehen wir, dass es derzeit durchaus nicht so gut ausschaut, dass es einzelne Länder gibt, die immer noch wirklich die Rechte auf die Vielfalt extrem einschränken wollen und da einfach den Kommissionsvorschlag nochmal deutlich verschlechtern wollen. Das heißt, da ist durchaus einiges an Gefahr auch, die da noch auf uns zukommt, weil im Endeffekt wird es ja eine Einigung dieser Institutionen sein. Da gibt es sicherlich noch einiges an Arbeit zu tun, auch in verschiedensten EU-Mitgliedsländern. Das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit.
Bei jedem Thema gibt es da so eine innereuropäische Dynamik und die Kräfteverhältnisse sind ja oft unterschiedlich, die Allianzen zwischen den einzelnen EU-Ländern. Wird das eine Auseinandersetzung in klassischer Terminologie Westeuropa gegen Osteuropa sein, weil dieser Widerstand kommt ja hauptsächlich aus osteuropäischen Mitgliedsländern oder wie siehst du da die Gemengelage?
Ja, es gibt aus einigen osteuropäischen Ländern Widerstand. Es ist aber nicht, es sind noch nicht so klare Blöcke geformt. Das heißt, der Rat ist ja auch derzeit noch dabei, die Artikel für Artikel diesen Vorschlag durchzugehen. Das heißt, sie sind noch ein Stück weiter hinten im Prozess, um das sozusagen als das EU-Parlament. Sie haben noch gar nicht alles besprochen und es ist noch in diesem Prozess, wo es noch eine gewisse Dynamik geben kann, wo sich Einzelne im Rat noch hervortun können und einfach auch für ihre Positionen einfach auch noch Anhängerinnen finden können. Und das muss dann nicht so klar in ein, zwei Blöcken verlaufen.
Wie sieht jetzt der Zeitplan in den kommenden Wochen und Monaten aus auf parlamentarischer Ebene? Im Juni ist ja die EU-Wahl, das heißt, irgendwann einmal wird der Diskussions- und Gesetzeswerdungsprozess auf Ebene des EU-Parlaments zum Stillstand kommen, vorübergehend. Wie sehen die nächsten Wochen und Monate aus?
Ja, derzeit wird auf Hochtouren, Hochtempo gearbeitet, um noch einen parlamentarischen Beschluss vor den EU-Wahlen herbeizuführen. Das würde heißen, eine Abstimmung im Umweltausschuss und im Landwirtschaftsausschuss, beides im März diesen Jahres und dann eine Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments im April. Das ist die letztmögliche Chance für eine Plenumsabstimmung, denn danach im Juni gibt es eben die EU-Wahlen. Das heißt, das ist immer noch das Ziel auch des Berichterstatters, das Fall so schnell voranzubringen, die Verhandlungen so schnell voranzubringen, dass es im März und im April zu diesen Abstimmungen kommen kann, mit dem Ziel, dass das neue Parlament dann im Herbst die Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission, also die Trilogsverhandlungen, aufnehmen kann. Das heißt, insgesamt wird der Prozess natürlich noch dauern, also das wird sich auch bis 2025 ziehen, denn auch die Trilogsverhandlungen und dann die Abstimmungen brauchen noch Zeit. Und trotzdem sind wir jetzt in einer Phase, in der es extrem dicht ist, in der extrem viele Entscheidungen schnell getroffen werden, weil jetzt einfach das Verhandlungstempo sehr, sehr hoch ist, um das noch durchzubringen. Das ist einfach eine große, große Menge an Artikel. Das heißt, es werden jetzt wöchentlich oder mehrmals wöchentlich Verhandlungen geführt und da sehr, sehr viel an Materie besprochen.
Das heißt, im zeitlich, ich sage jetzt nicht inhaltlich besten Fall, sondern im zeitlich besten Fall fasst das EU-Parlament im April einen Beschluss. Das heißt, das EU-Parlament gibt hier einmal final seine Meinung zum Gesetzesentwurf oder zu der Beschlussvorlage ab. Ist dann das neue EU-Parlament an den Beschluss des alten Parlaments gebunden? Weil du hast zuerst gesprochen von, das EU-Parlament wird dann in diesen Trialog eintreten, gemeinsam mit Kommission und Rat. Ist das, was jetzt im April allenfalls beschlossen wird, dann fix? Oder kann das neue EU-Parlament, das ja anders zusammengesetzt sein wird, das wieder aufmachen?
Im Normalfall ja. Also die normale Situation wäre, dass dann das neue Parlament mit diesem Beschluss weiterarbeitet und direkt in den Trilog geht. In Ausnahmefällen kann das auch anders ausschauen. Viel offener ist es nochmal, falls es sich nicht mehr ausgeht, und das ist durchaus noch im Möglichen, dass es diese Plenumsabstimmung im April gibt, dann ist das Fall komplett offen und muss einfach weiterverhandelt werden dann mit dem neuen Parlament.
Wir haben alle keine Kristallkugel, wir wissen nicht, wie die EU-Wahl ausgeht. Allgemein ist von einem zu erwartenden Rechtsruck die Rede. Habt ihr irgendwie eine Abschätzung, ob sich das ungünstig, günstig oder neutral auf dieses Thema auswirken würde, oder kann man da gar nichts sagen?
Also so wie man es derzeit sieht, wäre, wie man es auch aus den Verhandlungen merkt, wäre ein Rechtsruck sicherlich nicht gut für die Vielfalt, sondern würde eher hin zu anderen Interessen das Gleichgewicht beeinflussen.
Ihr habt in den letzten Wochen und Monaten auch eine Kampagne gestartet, eine Kampagne mit etlichen anderen Saatgutinitiativen aus anderen europäischen Ländern. Wie läuft denn diese Kampagne und wie viele Partnerinnen und Partner sind denn da schon an Bord?
Ja, so ist es. Wir haben eine Kampagne gestartet mit einer Petition, an die man auch unterschreiben kann auf www.hochdiegabel.at. Und da sammeln wir Unterstützungen für die Forderungen, die wir zuerst schon besprochen haben. Es freut uns sehr, dass es gelungen ist, das eben eine europäische Kampagne zu machen. Das heißt, diese Seite, auf der wir Unterschriften sammeln. Mittlerweile haben wir schon über 50.000. Die gibt es nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, auf Italienisch, auf Niederländisch, auf Spanisch. Es soll dann bald noch Ungarisch, vielleicht Kroatisch dazukommen. Also es ist wirklich ein breites Bündnis an Organisationen, die da mitwirken in ihren Ländern. Aber ganz wichtig ist da einfach die Unterstützung aus der Bevölkerung. Also wir können das nur aufsetzen, wir können nur bitten, das zu unterstützen. Wir sehen aber, dass es da durchaus Interesse gibt und bitten halt auch um die Weiterverbreitung im Freundeskreis, in der Familie dieser Petition. Und wir haben jetzt auch eine zusätzliche Aktion gestartet, ganz neu, da würde ich auch gern kurz darüber erzählen. Und zwar bitten wir jetzt alle Vielfaltsenthusiastinnen, ihr Saatgut zu teilen, und zwar zu teilen mit den EU-Parlamentarierinnen. Wir haben auf unserer Homepage eine Download-Möglichkeit, auch im aktuellen Achenor-Magazin gibt es diese Vorlage für ein Kuvert, das schon fertig ist, um es ans EU-Parlament zu schicken. Das heißt, wir bitten da, Saatgut wirklich einzupacken, um per Post an die Parlamentarierinnen zu schicken mit den Forderungen, um eben ganz klar nochmal greifbar zu machen, was braucht es da für die Vielfalt.
Am Ende des Gesprächs, was wird denn so zusammenfassend in den nächsten Wochen entscheidend sein? Was wird entscheidend sein, damit hier positive Dynamik für die Vielfalt entsteht und damit aus diesem noch schlechten Gesetzesentwurf ein, sagen wir mal, ziemlich guter Gesetzesentwurf wird?
Ja, wichtig ist da eben, wie gesagt, die Unterstützung der Bevölkerung. Wichtig ist, dass immer mehr Leute einfach zeigen, ihnen ist das Thema wichtig. Wir wissen, die Wahlen stehen bevor und wann, wenn nicht jetzt, sind Politikerinnen offen für die Meinung aus der Bevölkerung, für die Anliegen der Bevölkerung, jetzt kurz vor den Wahlen. Das heißt, wir brauchen einfach noch mehr Unterstützung da für unsere fachlichen Anliegen. Und für uns oder für mich in Brüssel geht es weiter darum, diese halt punktgenau an die Parlamentarierinnen zu bringen und sie zu unterstützen in diesem Prozess, um zu einem guten Recht zu kommen.
Sie hörten ein Interview mit der Ökonomin und Saatgutrechtsexpertin Magdalena Prieler, die seit einem Jahr für Achenor in Brüssel tätig ist. Wenn Sie die im Interview erwähnte gesamteuropäische Petition für ein vielfaltsfreundliches EU-Saatgutrecht unterstützen möchten, lautet der Link www.hochdiegabeln.at. Wenn Sie Achenor mit einer für uns sehr wertvollen Spende unterstützen wollen, finden Sie alle Informationen auf unserer Website www.arche-noah.at. Herzlichen Dank.